FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, der erste FC Köln hat gestern als eine von vielen Mannschaften versucht, den Bayern Paroli zu bieten. Das ist auch lange Zeit gut gelungen. Verloren haben wir trotzdem 1-3. Das alles wollen wir natürlich heute besprechen mit einer tollen Runde, wie ich finde. Ich freue mich, dass er heute wieder bei uns ist. Fünf Kölner Stadtanzeiger zu uns gekommen, Lars Werner. Willkommen, lieber Lars.
Danke für die Einladung.
Immer gerne und wir freuen uns auf die Expertise. Du warst ja auch im Trainingslager, auch da gibt es bestimmt nochmal, auch wenn es schon wieder eine Woche her ist, noch einen kleinen Review dafür von dir zu bekommen. Sind wir alle sehr neugierig
drauf. War ja nicht Trainingslager, also ich höre immer, das ist Urlaub gewesen, ja, weißt du, wenn ich da bin. Also
okay.
Ja. Muss ich den Leuten sagen, nee, ist nicht ganz so, ist kein Urlaub.
Du musst es tatsächlich arbeiten.
Ja, musst du das tatsächlich arbeiten. Und das Wetter war auch nicht so geil in den ersten Tagen, das musst du auch mal sagen.
Also. Okay, über den Eimer Sangria reden wir dann später, der natürlich gar nicht da war. Also in diesem Sinne freue ich mich auf unseren zweiten Gast, der natürlich auch hier schon seine Expertise unter Beweis gestellt hat von Bundesliga. Unter anderem Thomas Reinscheid. Herzlich willkommen auch dir, lieber Thomas.
Hi Ralf, danke, dass ich heute wieder dabei sein.
Ich freue mich drauf, ihr wart schon mal in der Kombi da. Ne? Ja, das war mir jetzt echt Zufall. Ne?
Ich glaube, da hatten wir noch Positiveres zu besprechen. Müsste nach dem Freiburg-Spiel gewesen
sein. Also wenn ich gestern so oder heute teilweise so ein bisschen die Stimmen höre, war ja alles super. Wir haben ja den Bayern Paroli geboten, wir haben das Torverhältnis nicht zerschossen, die Mannschaft hat sich gut präsentiert. Und dann noch keine Punkte. Aber vielleicht nehme ich nicht so viel vorweg, sondern erstmal eure Stimmungslage. Mit dir fange ich an. Wie empfindest du dieses Spiel?
Ich habe dem FC wirklich auch eine... Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass sie eine gute Leistung bringen könnten. Ich hatte vor dem Heidenheim-Spiel kein gutes Gefühl, weil ich ja, wie gesagt, im Trainingslager war und ein paar Strömungen da mitbekommen habe. Aber ich hatte mir schon gedacht, dass da gegen Bayern, ja, was drin ist, will ich jetzt nicht sagen, aber dass es so ähnlich laufen könnte, wie es halt gestern gelaufen ist. Und ja, wir haben das Spiel lange offen gehalten. Es war Leidenschaft da, es war Kampf da. Ich glaube, der FC hatte am Ende 8-9 Torschüsse. Ja? Mhm. Das muss man auch erstmal gegen Bayern haben. Wir haben 125 Kilometer abgespult, die Mannschaft. Laufbereitschaft also da gewesen. Es war durchaus ein mutiger Auftritt, klar. Ballbesitz hatte Bayern natürlich über 70%, aber das ist, glaube ich, in jedem Bundesligaspiel der Fall oder so. Man hat auch irgendwie gemerkt, egal was jetzt so in den letzten Tagen passiert ist und auch aber in Stimmung da war und auch im Verhältnis zum Trainer Mannschaft. Also da habe ich jetzt keine Mannschaft gesehen, die jetzt gegen den Trainer spielt. Ne? Mhm.
Nee, die haben gegen Bayern gespielt und das recht gut, aber am Ende doch verloren. Trotzdem auch deine ersten Eindrücke nach dem Spiel, was macht das mit deinem Seelenleben, was den FC angeht?
Ja, ich bin reingegangen und habe gedacht, so Hauptsache nicht zweistellig, also nicht das Torverhältnis zerschießen. Wir haben gegen Wolfsburg gesehen, die eine Halbzeit sehr, sehr gut mitgehalten haben mit den Bayern und am Ende trotzdem mit einem 8-1 nach Hause fahren. Das kann dir gegen die Bayern auch immer passieren. Das hat die Mannschaft nicht zugelassen, das muss man sagen, und da stimme ich Lars halt auch zu. Man hat gesehen, dass sie wollten. Also ich glaube, so sieht keine Mannschaft aus, deren Trainer die Kabine verloren hat, was ja oft gemunkelt wurde. Also ich glaube, da wurde alles reingehauen. Man hat auch Moral gezeigt, ist auch nach dem 1-2 nicht aufgehört und sich komplett fallen lassen. Das war in Heidenheim auch schon der Fall. Man hat eigentlich zwei Nackenschläge kassiert, die man, ja, würde ich sagen, sehr unglücklich finden kann, auch wie das Spiel gelaufen ist. Und auch diesmal halt hat ein paar Phasen gewackelt, klar, das bleibt gegen die Bayern einfach nicht aus. Aber ansonsten war das ein Auftritt, mit dem man durchaus, so blöd das klingt, bei einer Niederlage und keinen Punkten und jetzt, glaube ich, seit irgendwie 8 Spielen ohne Sieg oder 9 Spielen ohne Sieg, dass man Selbstvertrauen getankt hat dadurch. Und man hat nach außen auch gezeigt, ich glaube, auch das ganze Stadion hat gezeigt, ja, dass diese ganze... Ich glaube, Lukas Kwasniok hat es künstlich erzeugt und von außen da reingetragen.
Reden wir auch noch drüber.
Ob das jetzt so stimmt, wage ich mal zu bezweifeln. Aber diese ganze Unruhe, die ja durchaus da war, die von innen kam, die von außen kam, die Diskussionen der letzten, würde man sagen, spätestens seit dem Plakat, dann auch bundesweit getragenen Diskussionen um den Trainer und um die Stimmung in der Mannschaft, halt im Stadion selber keine Rolle gespielt haben. Das war eine Einheit. Das war der erste FC Köln, der versucht hat, den Bayern ein Bein zu stellen. Das hat leider nicht geklappt, aus verschiedensten Gründen.
Jetzt kommt meine Gemütslage. Ich war nach dem Spiel sowas von stinksauer, kannst du dir gar nicht vorstellen. Weil ich muss dazu sagen, ich bin ja hier Moderator, ich moderiere hier auch. Moderator kommt von Moderat. Das bin ich nach so einem Spiel überhaupt nicht. Also wenn da mal eine Kamera oder ein Mikro auf mich gerichtet wäre, Gott bewahre. Ne? Also ich habe mich so aufgeregt. Und zwar geht es einfach darum, das hat aber nichts mit dem Spiel selbst zu tun. Ich hab auch nicht, war auch nicht sauer auf die Mannschaft. Aber die Situation, dass jetzt dich wieder alle totloben, wie toll du doch gespielt hast und trotzdem, du kannst dir dafür rein gar nichts kaufen. Das einzig Positive, was ich, ich halt sehe, ich kann auch nicht gut verlieren, muss ich sagen. Mhm. Mensch, ärgere dich nicht. Meine Kinder habe ich immer geschlagen wollen. Ne? Teilweise auch mit Fuschen. Also, ich kann nicht anders. Beim Sport bin ich so. Ne? Und das habe ich dann auch gedacht, Mensch, wenn du so eine gute Leistung bringst und am Ende dann doch verlierst und das Gefühl hast, die Bayern hätten eigentlich auch jedes Mal, wenn wir ein bisschen mehr Gas gegeben hätten, hätten die mal kurz gegrinst und gelächelt und noch mehr Gas gegeben. Also die haben ja eigentlich auf dem Standgasmodus gespielt, gerade in der ersten Halbzeit. Und deswegen ist dieses Spiel auch für mich so ein bisschen außer der Wertung. Wir haben uns gut verkauft, ohne Frage, das habe ich auch gesehen, ohne Zweifel. Wir haben wirklich eine gute Leistung gebracht in sich, aber wir haben nichts geholt. Und ich finde, da können wir gar nicht so viel mitnehmen.
Ja, ich gebe dir da auch gehen recht, weil ich habe mal gestern noch mal einiges in Erinnerung gerufen. Du hast ja nicht mal alles parat an Ergebnissen in der Saison. Auch andere Mannschaften, die unten drin stehen, haben ja was gegen Bayern reißen können. Also oder fast.
Gut gespielt, St. Pauli.
Ja, also, ne? Union hat einen Punkt geholt gegen Bayern. Auch im Pokal waren sie auch ganz dicht dran. St. Pauli hat bis in die Nachspielzeit in München ein 1-1 gehalten. Mhm. Und Mainz hat ein Unentschieden in München geholt. Also auch gegen die über Bayern, wenn die vielleicht auch mal, wie du schon sagtest, halt nur Standgas geben, ist ja so ein bisschen was drin auch. Ne? Mhm. Also darum war das wohl, klar, schon ein bisschen schade halt.
Ne? Ja, also ich finde halt den Hinweis von Lars eben auch richtig, ist für Mainz natürlich brutal gefährlich. Also ich kann den Ärger absolut verstehen, weil es immer so ist, ist ein bisschen nett, ist die Schwester von Scheiße, so ungefähr. Ist halt alles ganz nett, dass du da so gespielt hast, aber entscheidend ist Samstag. Ich habe vor dem Spiel gesagt, das ist ein Bonusspiel. Entscheidend ist Samstag. Du kannst dich heute hier gut verkaufen, du kannst ein bisschen Selbstvertrauen sammeln, kannst ja auch das Torverhältnis zerschießen lassen, du kannst auch die Stimmung noch viel schlechter werden lassen. Aber im Grunde genommen, die Wahrscheinlichkeit, dass du was holst, ist unter 5%. Wichtig ist Samstag gegen Mainz. Und das, wie man jetzt rausgeht und sich so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, wir haben die Bayern lange geärgert und ich fand nicht, dass sie Standgas gespielt haben. Ich fand die Bayern zwischendurch richtig verzweifelt, danach zu suchen, wie sie das, was der FC ihnen gibt, knacken können. Also gerade Luis Diaz hatte so ein paar Situationen, wo ich dachte, ich glaube, wenn Jan Thielmann oder Sebulonsen jetzt noch mal ein bisschen körperlich wird, dann
also wir haben sie geärgert,
da gebe ich merkt man die Nerven.
Ja, aber die haben wahrscheinlich auch gedacht, das reicht. Ja, und dann mussten sie ja mehr oder weniger dann mehr geben.
Genau, am Ende haben sie individuelle Qualität, um das auch irgendwie über die Runden zu bringen. Aber ich fand nicht, dass das Standgas war. Ich fand, der FC hat sogar ein paar Situationen auch ein bisschen fahrlässig liegen lassen. Also was in der ersten
Halbzeit fand ich die Bayern schon ziemlich komadig.
Ja, waren sie, aber das Problem lag halt vor allen Dingen daran, dass das, was der FC ihnen gegeben hat, halt für sie offensichtlich schwierig zum Spielen war. War im Pokalspiel ja ähnlich. Also im Pokalspiel retten sie sich in der Nachspielzeit quasi in der ersten Halbzeit oder kurz vor der Ende der Halbzeit in eine Führung, wo jeder da sagte, okay, die hatten halt auch nicht viel. Und diesmal halt auch, die treffen halt quasi mit der ersten Halbchance, muss man auch sagen, macht Gnabry halt Weltklasse, das Ding als Aufsetzer zu bringen. Und vorher hatte die Chance hatte der FC. Ja. Also es gab eine Chance, glaube ich, von den Bayern noch von außen und ansonsten
ja, wo schwer behält.
Genau, hatte die Dinger der FC, sei der Maller direkt am Anfang und so. Und ich fand, klar, und Lars hat es auch richtig gesagt, offensichtlich haben die Bayern auch so ein bisschen das, also nicht das Problem, aber so ein bisschen die Anwandlung, gegen tiefstehende Gegner Probleme zu haben und zu denken, das regeln wir halt irgendwann mit individueller Klasse oder halt mit der Qualität, die wir dann auch im Teamspiel haben. Mhm. Der FC hat denen aber auch Aufgaben gestellt, die schwierig waren. Ich glaube, Ragnar Ache hat vorne gefühlte 7300 Kopfbälle abgelegt. Man hatte mit dem Tempo von Kaminski am Anfang von El Mala Riesenprobleme, von meiner auch. Gut, das Tor muss Neuer, glaube ich, auch halten, aber ansonsten hatte man halt Dinger, wo man sagt so, da ist viel zusammengekommen. Deswegen glaube ich halt, dass all das, was wir jetzt positiv erwähnen, halt super gefährlich ist für Mainz, weil das wird ein komplett anderes Spiel.
Das ist genau der Punkt. Und ich erkenne die Leistung natürlich total an. Also das war wirklich eine gute Leistung. Ich habe auch nichts gegen den FC jetzt da gesagt, aber ich habe so ein bisschen Sorge, genau weil das Thomas gerade schon angedeutet hat, dass man sich jetzt darin sonnt, dass man so, das ist beim FC ja unsicher das erste Mal, dass das so gewesen wäre. Lass uns aber trotzdem nochmal auf das Spiel zurückgehen. Und zwar würde ich gerne mal über die Startelf reden, weil das ist ja immer das Interessante. Was ist denn heute ausgewürfelt worden? Wie fandst du die Startelf? Also El Malaya diesmal dabei und nach 2 Minuten auch schon mit einer fetten Chance.
Ich fand, also diesmal habe ich jetzt gar nichts großartig auszusetzen. Also ich fand auch, es ist aufgegangen, auch mit Kaminski-Kraus. Ne? Ja. Das ist echt ein gutes Duo gewesen gestern. Ich fand, Tom Kraus war für mich eigentlich mit der beste Kölner. Also mhm. wirklich tolle Leistung, tolle Haltung auch zu dem Spiel gehabt. Sehr viele Zweikämpfe gewonnen und so weiter. Bissig und so, hat mir gut gefallen. Hinten war es halt eine Notabwehr,
ja, ja,
aber die hat es auch ganz ordentlich gemacht. Auch sogar der Ganzkörperkrampfspieler Cenk, ja, war jetzt auch nicht verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Fast ohne Spielpraxis zuletzt. Simpson Pusey, du siehst, dass der Anlagen hat. Klar, waren ein paar Fehler dabei. Ne? Ja. Vorne fehlt so ein bisschen die Durchschlagskraft, das muss man auch so ein bisschen sagen. Seid hat gestern sicherlich nicht seinen besten Tag gehabt. Ne? Ja. Ja, aber das war, also ich kann da jetzt gestern nicht viel aufsetzen. Ne?
Also jetzt gerade mal, wenn wir bei Said El Mala sind, da haben ja viele jetzt auch Fans geschrieben, jetzt nächste Mal, der Trainer hat ja doch recht. Ne? So, und ja, ich sag mal, um hinterher seine These zu stützen, gibt es, glaube ich, auch kein passenderes Spiel, als ihn gegen die Bayern von Anfang an zu bringen. Das ist nun mal eine der besten Mannschaften Europas, wahrscheinlich mit Arsenal momentan die beste Europas. Dass du da jetzt nicht die allergrößten Möglichkeiten hast, ist ja vielleicht klar, ne?
Ja, aber in so einem Spiel hat er natürlich auch andere Gegenspieler, als vielleicht das in Heidenheim gewesen wäre. Und wer sagt denn, wenn er in Heidenheim von Anfang an gespielt hätte, dass er nicht vielleicht auch in der ersten Halbzeit getroffen hätte?
Gegen Union Berlin.
Kann ihm ja auch keiner einen anderen Beleg dafür geben halt. Ja. Ne? Also das ist, sehe ich jetzt nicht unbedingt so, dass das jetzt diese These unterstützt. Ja.
Okay, gut, aber letzten Endes hat El Mala natürlich auch nach hinten seine Probleme gehabt. Ja. Mit dem 1-1 hast du mir eben schon im Vorgespräch gesagt. Vielleicht kannst du es nochmal erläutern.
Ja, also
das spielt ja eine große Rolle.
Ja, aus meiner Sicht geht das 1-1. Also zumindest der Angriff, der zum 1-1 führt, zu 80-85% auf ihn. Also Lund hat den Abschluss, der Ball geht nicht ins Aus. Und Zeit der Maler steht, glaube ich, am 16er und guckt das ganze Spielchen an. Und sein Linksverteidiger liegt halt 5 Meter vor ihm. Und das ist halt aus meiner Sicht, also ich habe die Position selber gespielt, auf einem ganz, ganz anderen Niveau, ganz viel schlimmer. Aber das ist das Zeichen für den Mann, der vor dir spielt eigentlich. Da hinten ist wer, der den du zu verteidigen hast. Weil wenn dein Mann, dein Mitspieler, den du hinter dir haben solltest, 5 Meter vor dir liegt, auch mal tatsächlich, glaube ich, eine Verschnaufpause braucht nach dem Sprint nach vorne und dem dann nicht ganz so tollen Abschluss, muss man gehen. Und das dann muss der 70 Meter nach hinten laufen und den Weg hat er nicht mehr hinbekommen. Und das ist, fand ich insgesamt also ich gebe da Lars auch recht, war sicherlich sein bestes Spiel. Also gegen den Ball hat man halt unfassbar viel Luft nach oben gesehen. Man hat aber auch gesehen, dass selbst Spiel mit Ball, also wenn wir den Ball haben, auch noch was so, wohin er sich stellen muss, damit er den Ball bekommt. Schon mal eine Sache, es gab gerade 2-3 Situationen, gerade in der zweiten Halbzeit dann, wo er quasi nur 5 Meter nach außen rücken muss, damit Kaminski ihn anspielen kann. Er aber irgendeinen Plan hat offensichtlich im Kopf, dass er, wenn er den Ball denn kriegt, dann direkt den Weg zum Tor hat oder sowas. Und ich glaube, einmal spielt er den Ball einfach nicht 5 Sekunden lang ab, wo Lund den Tiefenlauf macht. Fand ich schwierig. Ich find nicht, dass einzelne Spieler dazu taugen, irgendwelche Thesen zu unterstützen, ob der jetzt bereit ist für 90 Minuten Bundesliga-Fußball, weil wie gesagt, man könnte dieselbe Kiste aufmachen mit Heidenheim und sagen,
klar.
Da hat er abgefackelt.
Ja.
Ich finde aber schon, dass er vielleicht in Duellen gegen Gegner auf Augenhöhe wichtiger für uns ist als gegen Duelle, wo wir eventuell nichts holen. Also man kann auch argumentieren, der braucht Tiefe, der braucht Platz, um seine Aktionen zu machen. Aber die hatte er zum Beispiel in Bremen in der Nachspielzeit auch nicht und macht trotzdem ein Tor.
Ja,
in Heidenheim war es natürlich viel Platz dann in der Aktion. Aber es gibt auch Situationen, er ist mit der individuellen Klasse so gut, dass man halt aus meiner Sicht sagen muss, gegen Gegner auf Augenhöhe, der kann dir in jeder Situation das Spiel entscheiden.
Ja, und wir dürfen auch nicht zu viel erwarten, bitte. Also wir reden jetzt immer noch über 19-Jährigen, der in der letzten Saison in der dritten Liga gespielt hat. Ne?
Komplett
also,
richtiger Einwand.
Und er hat, Entschuldigung, auch dem FC in dieser Saison schon den Allerwertesten gerettet.
Dass wir noch relativ gut dastehen,
haben wir also, ihm zu verdanken. 7 Tore, 3 Vorlagen, das ist schon
unbestritten. Das wäre auch was man noch hinzufügen muss. Halt einfach selbst bei den Schwächen gegen den Ball und mit dem Ball. Der Kerl ist 19, der spielt seine erste Saison auf dem Niveau. Das ist völlig normal. Es wäre auch völlig normal, wenn der mal 6-7 Spiele am Stück so Spiele hätte wie gestern, selbst gegen Gegner auf Augenhöhe.
Ja.
Dafür ist man halt in dem Alter und sucht noch.
Lass mal über einen anderen Spieler reden, der gestern so ein bisschen wieder so aus der Versenkung aufgetaucht ist, auch mit einem schönen Tor, auch wenn Manuel Neuer vielleicht ein bisschen mitgeholfen hat. Aber Linden Meiner hat nicht nur wegen des Tors einen guten Job gemacht, finde ich, oder?
Ja, das darf man auch mal erwarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, er hat jetzt das erste Bundesliga-Tor, glaube ich, seit 2 Jahren erzielt. Gut, wir waren natürlich auch in der 2. Liga mal. Da, jede Statistik ist mal mit Vorsicht zu genießen.
Stimmt.
aber ja, also ich finde, es sollte mir jetzt auch mal ein bisschen Selbstvertrauen geben. Es gab ja schon Abwanderungsgedanken, angebliche Abwanderungsgedanken und so weiter. Merkt das auch an, dass er ja irgendwie gefrustet war. Er hat ja auch so ein bisschen seine, in Anführungsstrichen, Buddies verloren im Sommer, seine Kumpels, mit denen er, ja, und wirkte so ein bisschen, isoliert ist vielleicht falsch, dafür bin ich ja natürlich auch nicht zu sehr in der Mannschaft drin.
Wer aber, genau ist der Buddy?
Paccarada und Lemperle, ne? Das waren ja so seine Kumpels, ne? Mit denen er halt auch mal ein bisschen abhing und so, die jetzt ja woanders sind, in Heidenheim und in Hoffenheim.
Ne? Ja,
und Lemperle Hoffenheim, stark momentan, muss man sagen. Aber nur eine Randnotiz. Sollte ihm Auftrieb geben halt. Ne?
Ja. Ja, beim Tor dachte ich ja witzigerweise, ne, also da hat er ja eigentlich den Moment des Abspiels verpasst. Und dann habe ich mich, ich fing schon an zu schimpfen, ich war mir am Rollen rechts. Weil Kaminski hat sich ja eigentlich schön rechts hinten so reingelaufen. Aber dann, okay, war es natürlich in Ordnung. Aber hat Neuer schon mitgeholfen.
Wer trifft dann
auch? Und Gnabry vor, ne? Ich meine, der dann
natürlich danach sensationelles Tor macht, aber davor muss man ja sagen, der Ballverlust war auch schon.
ja, also das passiert auch nicht nur El Mala.
Aber dann siehst du halt, dann hat er, das ist dann die Qualität auch von Linden, dieser Lauf dann halt, ne? Das ist schon.
Der war cool.
Der ist ja dann auch nicht zu stoppen halt. Ne?
Ja. Und genau das ist aus meiner Sicht eine Rolle, ich glaube, in der Bundesliga weniger auf Außen, denn mehr so als, hängende Spitze oder neben Ache vielleicht sogar, womit er halt seine Qualitäten komplett ausspielen kann. Weil das sind halt, gibt dem 20 Meter Raum mit dem Ball, dann kommt da kein Gegner oder kaum ein Gegner in der Bundesliga hinterher. Und ich fand, also tatsächlich die Aufstellung war aus meiner Sicht dann auch, also er hat es dann ja auch gerechtfertigt, aber ich fand es auch inhaltlich schlüssig. Man sitzt dann immer nachher da und sagt, hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Aber kann man ja vor dem Spiel nicht wissen meistens. Fand ich tatsächlich so, weil ich glaube, wir haben im Vorgespräch über Castromontes geredet, der rausgerückt ist, obwohl er in der Kicker 11 des Tages war und 2 Vorlagen gegeben hat und so. Aber du wolltest verteidigen und kontern.
Ich glaube, der wird jetzt auch gegen Mainz vielleicht schon nicht wieder
spielen. Ja, genau. Gehe ich davon aus, weil es ein ganz anderes Spiel ist. Du wolltest jetzt verteidigen und kontern. Und beides sind eher nicht die Qualitäten von Castromontes. Haben wir in Bremen gesehen, dass er da oft ins Karussell geschickt wurde, defensiv. Wenn du dann Michael Olise hast, der da auf dich zukommt, ist das, glaube ich, nochmal ein anderes Kaliber. Ist nicht der allerschnellste, also nicht in dem Bereich, wo meiner ist. Das heißt, für Bayern hat das gepasst und Linden hat das, ich glaube, 65 Minuten lang auch einfach auch gegen den Ball richtig gut gemacht. Also ich glaube, die Fehler, die dann kamen, auch von Gnabry und sowas, waren ja zwar leichtfertig, aber sie waren ja nicht komplett unerzwungen. Ja. Also nicht so wie der Rückpass auf Marvin Schwäbe oder sowas, sondern die waren halt häufig auch dadurch halbwegs erzwungen, dass die Räume vorher zu waren. Und da hat Linden aus meiner Sicht, also ich will gar nicht wissen, wie viel von den 125 Kilometern der da im Sprint absolviert hat, wie die Mannschaft.
Das kann man bestimmt auch alles auswerten. Ja, man kann, glaube ich, heute alles auswerten im Fußball, ne? Wie oft du gegähnt hast oder was auch immer. Ich würde gerne mal über das 1-1 reden, Weltklasse-Tor. Überhaupt, wir treiben ja unsere Gegner zu Weltklasse-Toren. Also das scheint ja, glaube ich, das ist schon das vierte, glaube ich, in dieser Saison, dritte. Also wie auch immer, auf jeden Fall hat er gut gemacht. Eine Frage, aber taucht bei mir auf, Schwäbe duckt sich schon ein bisschen arg weg, ne? Oder? Also da wurde schon moniert, dass da vielleicht hätte er auch nicht da unbedingt rausgemusst. Und gut, kann man natürlich hinterher immer sagen, aber wie siehst du die Aktion?
Boah, es ist ähnliches Ding wie in Heidenheim. Ich meine, dieses Tor, damit rechnest du einfach, wie es in Heidenheim gefallen ist, damit rechnest du einfach nicht. Ich glaube auch gestern aus diesem Winkel, ich glaube sogar, dass das Gnabry sogar bewusst gemacht hat.
Das sieht so aus.
Sehe ich auch von aus. Ich glaube, da rechnest du kaum mit. Also, dass es überhaupt ein Spieler so hinkriegt.
Ja, also ich glaube, 98% der Bundesliga-Profis brechen sich dabei den Fuß. Das ist ein gewollter Aufsetzer. Ich glaube, man hat schon eher so die Tendenz, dass Marvin ein bisschen zu früh runtergeht. Aber wenn der Ball halt flach, Vollgas am rechten Fuß vorbeigeht, sagt jeder, warum ist der da nicht unten in dem Moment? Ist eine Entscheidung, die, glaube ich, in Millisekunden gefällt werden muss dabei. Also ich finde es nicht. Ich finde halt, das ist einfach wirklich das nächste Traumtor, das sie machen gegen uns. Kane aus ähnlichem Winkel im Pokalspiel. Wir hatten Terrier gegen Leverkusen, wir hatten Pieringer letzte Woche. Ja. Das sind halt einfach Dinger, also das, da würde ich niemandem einen Vorwurf machen, das ist halt einfach unfassbar gut. Das ist halt individuelle Qualität. Was ich schade daran fand, war, wie schon im Pokalspiel, du hast quasi den Hype im Stadion, du führst gegen die Bayern, alle liegen sich quatsch in den Armen, das ganze Stadion feiert, du kriegst super schnell den Ausgleich wieder. Mhm. Das ist halt schade. Ich glaube, wenn du mit Mainz in die Pause gehst,
ja, ich bin, am Ende aber war ich froh, dass es noch eins
einschlägt. Ja, ich habe drei Leute in den Armen gehabt, die mich angeboten haben, jetzt kriegen wir 12. Jetzt sind sie sauer, jetzt kriegen wir 12. Weil gegen Wolfsburg hast du halt so ein bisschen auch das Gefühl, dass das Gegentor die Bayern halt so richtig geärgert
hat. Das persönlich genommen.
Genau, und jetzt geben wir es ihnen richtig. Deswegen, ja, aber ich finde halt bei sowas, Schwäbe hat vorher einmal gut gehalten, hat, glaube ich, fände ich sehr viel zu hart, das irgendwie ihm in irgendeiner Form ankreiden zu wollen.
Und das zweite Tor, das war auch wieder mal nach einer Ecke, aber man muss zugeben, auch da wieder einfach richtig gut gemacht. Ne?
Also, ja, wie der Eto den Ball nochmal zurückköpft, das ist schon, auch schon stark.
Ziemlich edel, ja.
Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gut einstudierte Variante. Das kann man einfach.
Wir hatten ja noch gehofft, dass der Ball vielleicht ein bisschen vielleicht übers Tor aus, ja. Aber es war dann ja. Doch nicht der Fall.
Ja. Da hätten die das prüfen dürfen? Da
ja,
ich jetzt gar
aus,
nicht.
Die aus, haben das geprüft.
Tor aus, ja. Aus, auf jeden Fall.
Ja. Okay. Ja, ich dachte jetzt nur Torlinie. Also
nee, Tor aus, also Tor aus, und also sämtliche Spielvor. Also
stimmt, ja, haben wir schon mal
dürfen,
gehabt.
Aber ja, ja ist ja. Halt. War auf jeden Fall eine hervorragende Variante. Also allein der lange Ball ist halt schon auf den zweiten Pfosten, ist halt schon eine Qualität.
Ja, das ist halt immer so, wenn ich mir die Bayern so in der Startelf so angucke und denke, ja, die sind gut, aber das, warum die so unbesiegbar sind, erschließt sich mir manchmal gar nicht.
Darf ich noch einen Satz sagen, weil man das im Stadion natürlich dann noch ein bisschen anders verfolgt, wer mich fest fasziniert hat, ich meine, das ist jetzt kein Wunder, jetzt, dass ich das jetzt sage, aber Harry Kane ist halt, wahrscheinlich ist er der beste Stürmer der Welt. Und zwar.
Der hat doch gestern gar nicht Stürmer gespielt.
Nein, deswegen genau, aber es ist halt, dass der nach hinten arbeitet, Wahnsinn. Wie cool der auch hinten in der Defensive diese Situation löst und so weiter. Und auch dieser vermeintliche Befreiungsschlag, ich habe es mir nochmal angeguckt, das war kein Befreiungsschlag.
Nee, das war gewollt.
Das war gewollt, ne? Wie der da auch Bälle hinten abläuft. Also auch wenn er gestern vielleicht nicht so die großen Strafen im Zählen hat, was auch dem FC zu verdanken ist, natürlich. Mhm. Aber das ist schon sensationell, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, absolut. Und wenn man halt guckt, wie tief er sich fallen lässt, das ist ja quasi so ein Hybrid aus Sechser und Stürmer irgendwann gegen Gegner, die sehr tief stehen. Checkt einfach einen Ball von rechts hinten nach links vorne über 80 Meter in den Fuß des Mitspielers, wo man denkt so.
Und das finde ich besonders schön, alles ohne Mätzchen. Ja? Also wenn du da andere Stürmer siehst, was manchmal für affektierte Typen das manchmal sind, ja. Ja, der ist einfach auch fast ein Gentleman auf dem Platz.
Muss kein Poser. Also, ja.
Habe ich gestern während des Spiels ein bisschen anders empfunden. Aber ja, ich fand halt gerade gegen Ende, als die Bayern dann 3-1 geführt haben, waren das so auch von Kane so ein paar Sachen, wo ich mir denke, aber das ich glaube,
du musst, auch
ja, ich wollte gerade sagen, du musst wahrscheinlich auch so sein, um so einen Erfolg zu haben, dass du auch beim 3-1 da stehst und dem Gegner den Ball nicht gibst und sowas. Alles gut. Für mich wirkte das so ein bisschen wie der große Junge auf dem Schulhof, der so ein bisschen auf den kleinen Kindern rumturnt. Aber,
ist er ja auch.
Ja, genau. Ja, aber also fußballerisch unfassbar. Also wirklich, auch wenn es diesmal gegen den FC war, es macht halt einfach unfassbar. Also als jemand, der selber gespielt hat, unfassbar Spaß, dem zuzugucken.
Die Kaminski-Szene, als er da abgelaufen wurde, da war ich ein bisschen überrascht, das sah so einfach aus, ne? So zu einfach. Ich mag Kaminski total, er hat auch ein gutes Spiel gemacht, aber das sah irgendwie mir zu einfach aus. Wie kam das? Hast du das irgendwie, habe ich da was verpasst oder ist der andere einfach so irrsinnig schnell?
Hat mich auch gewundert, es war wahrscheinlich auch von Kim die beste Szene im Bayern-Trikot, weiß ich nicht, also überspitzt gesagt halt, aber es hätte ich ihm auch gar nicht mehr zugetraut, dass er den Kaminski-Bock noch einholt, aber ich glaube, Kaminski hatte da in der Szene, glaube ich, irgendwas gespürt, sagt er, oder sowas, bin mir nicht ohne Gewehr, also, normalerweise hat er eine höhere Endgeschwindigkeit halt. Ne?
Ja, wobei ich glaube, bei Kim wirkt das immer so ein bisschen behäbig, weil der auf den ersten Metern, glaube ich, nicht so schnell ist, der kann schon sprinten, ja, war halt ärgerlich, weil das so eine Szene war, wo man sich quasi wieder so ein bisschen, also das war auch eine Phase, wo der FC Anfang der zweiten Halbzeit gar nicht so viel, auch gar nicht so viele gute Aktionen hatte, kaum aus der Befreiung lösen konnte, aber praktisch nichts zugelassen hat, aber so ein bisschen so, als würde sich die, die Schlinge immer weiter zuziehen rund um den FC. Und das wäre halt so ein richtig guter Befreiungsschlag gewesen, weil das halt auch einfach, ich weiß nicht, ob Ragnar Ache den auch wirklich so durchlassen wollte. Aber wenn dann, selbst egal, wenn nicht, aber das wäre so nochmal so ein Nadelstich gewesen. Selbst wenn es nur am Ende eine Torchance gewesen wäre, wäre es halt schon gewesen, dass man den Bayern zeigt, ey, selbst wenn ihr uns so eindrückt, wir sind noch da, wir sind gefährlich. Ihr könnt jetzt nicht, weil das war ja, aus meiner Sicht ist halt der Wechsel der Bayern der entscheidende, wo die halt daraus nehmen und da quasi noch mal einen nach vorne reinwerfen, dass du halt sagst, wir sind jetzt gerade so überlegen, wir müssen uns hinten kaum mehr Gedanken machen, also werfen wir noch einen vorne rein. Und das wäre so eine Szene gewesen, wo man den halt noch mal zeigen konnte, so ey, ne, ich würde uns nicht unterschätzen in dem Moment.
Du hast gerade die Wechsel erwähnt. Wir haben relativ spät erst nach dem 2-1 gewechselt, 79. glaube ich, Dreifachwechsel dann. Bisschen spät?
Oh. Ja, gut, es stand da 2-1, ne? Also,
ja, stand ja auch lange 1-1 bis zur 71. Also,
ja, aber du siehst ja immerhin, dass der FC da hat der FC ja auch Möglichkeiten nachzusteuern oder nachzujustieren, ne?
Also, ich war auch zufrieden, die haben ja gut gespielt, ne? Also nach wie vor. Aber so, ich hatte so mir gedacht, vielleicht ein paar frische Kräfte.
Man, sicherlich kann man da mal über 5 oder 10 Minuten früher reden halt, ne? Denke ich auch. Ja. Also,
ja. Da kann ja sogar noch Waldschmidt rein, für Elmala dann auch. Und ja, aber jetzt diese Wechsel, dann war es im Prinzip gelaufen, ne? Weil wenn die Bayern einmal 2-1 führen, du holst es
nicht mehr. Ich fand halt tatsächlich, ich hatte nicht das Gefühl, dass, also auch für die Bayern nicht, dass dann, also man, am Ende, nach dem Krieg ist jeder General,
wie man so schön sagt.
Aber ich fand, klar, das war halt, der FC, da fand ich das sogar die beste Phase, aber die Bayern wussten wahrscheinlich auch, die haben jetzt Lennart Kahl auf dem Platz und all sowas, wir brauchen eine Chance oder zwei Chancen, dann machen wir das. Aber ich fand tatsächlich, also ich fand die Wechsel auch ein bisschen zu spät, weil ich das Gefühl hatte, dass so ab der 60. ein bisschen die Energie flöten geht in der Mannschaft, dass du auch mal einen Konter setzen kannst. Also sie haben halt unfassbares Tempo abgerissen, unfassbare Laufbereitschaft.
Ja.
Aber
also ist jetzt auch kein großer Vorwurf
du,
oder so.
Nee, du kannst halt dasselbe sagen wie du. Die haben halt bis dahin auch gut gespielt.
Naja.
Also ne, wechselt sie jetzt den Linksverteidiger aus, obwohl Lund schon am Pumpen war oder so. Aber es funktioniert noch gerade. Und das sind dann halt immer so Sachen. Wir müssen es alle zum Glück nicht entscheiden. Wir müssen die Verantwortung nicht übernehmen. Aber wir stehen am Ende da und können drüber reden.
Ja,
deswegen, ja, es ist auch völlig berechtigt. Ja. Aber ich hätte eher gewechselt, aber
ja.
Wahrscheinlich wäre es dann noch schlimmer gekommen.
Wie auch immer, übrigens kam vorher schon Schenten, habe ich ganz vergessen. Finn Schenten, der dann auch für Meiner kam, in der 67. Also dann, es wurde schon vorher gewechselt. Aber halt auch im Verhältnis zu den sonstigen Wechseln, die gar nicht vor 60. Minute kommen, ein bisschen später. Schenten, natürlich direkt gegen die Bayern, sein zweites Spiel, erstes Heimspiel, natürlich auch ein Riesenerlebnis. Und er hat es auch nicht schlecht gebracht, ne? So hat es gut bewegt. Und also gegen einen anderen Gegner würde ich ihn gerne nochmal sehen.
Ja, klar, also ich fand es auch, dass er es gut gemacht hat. Der Junge ist extrem fleißig, emsig, körperlich. Ne? Könnte sogar vielleicht noch etwas austrainierter sein, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also ist nicht böse gemeint, aber es ist
ja noch jung. Luft, kann ja noch machen.
Hat gute Anlagen, hat er sich ja auch sicherlich auch irgendwie verdient. Tolle Leistung gebracht bei der U19. Allerdings natürlich merkst du natürlich auch, U19 und Bundesliga-Fußball gegen den FC Bayern München ist natürlich noch komplett was anderes. Das siehst du natürlich auch manchmal, da kommt er natürlich an Grenzen, stößt an Grenzen. Aber es ist ja auch normal. Ja, also alles andere würde mich jetzt auch wundern halt. Ne?
Ja. Aber ich höre so ein bisschen aus der zögerlichen Antwort heraus, dass du lieber einen anderen gesehen hättest.
Ja, wenn ich ehrlich bin, ich hätte dann doch schon, das sind ja noch Optionen auf der Bank. Ich finde, ja gut, Bilder hat eine schwierige Phase jetzt momentan, oder nicht ganz einfache Phase. Luca Waldschmidt, ich finde, dass die solche Spieler in solchen Spielen vielleicht noch eher weiterhelfen können als so ein...
Schon ein bisschen gestanden
also
und auch gegenhalten können, auch gegen die großen Überbayern, sich nicht in die Hose machen. Auf der anderen Seite, Finn Schenten hat das ja, wie soll ich sagen, der ist ja nicht ängstlich da reingegangen, der hat den jugendlichen Elan mitgebracht.
Es geht auch gar nicht um den Jungen, also es geht einfach nur darum.
Es sind ja auch andere Spielerprofile einfach, die du bringen kannst. Ein Pöters, einen, der gefühlt vorne überall spielen kann, der auch schon was gesehen hat. Also man hat es Das hat Lars ja auch völlig zu Recht gesagt. Man hat es ja auch schon gesehen, wenn man so in direkte Zweikämpfe ging. Ich glaube, so ein Laufduell. Ich glaube, rein von den körperlichen Voraussetzungen gewinnt Finch Hendon das eigentlich. Aber der Gegner ist halt abgezockt. Der spielt seit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren Profifußball. Das funktioniert dann nicht. Ich glaube, mit Bülter, aus meiner Sicht aus, hätte man auch eine kopfballstärkere Alternative gehabt vorne drin, weil man ja schon viel lang geschlagen hat, weil man Ragnache gesucht hat. Und da hätte man noch mal so einen, ja, ein bisschen so einen büffligeren Typen da vorne drin gehabt. Aber ich fand halt, durch die Dynamik, die Schenten reinbringt, fand ich das schon auf außen eher schon, also weiß nicht, ob die erste Option gewesen wäre, aber schon, ja, konnte ich schon nachvollziehen.
Das war schon überraschend, dass es wirklich die erste Option war. Ja. Lass mal über was anderes noch mal kurz reden, das viele aufgeregt hat. Das war diese 10 Minuten Pause, 9 Minuten 45, wie auch immer. Aufgrund von Rauch, also Raucherpause sozusagen. in dem Fall aufgrund der Pyro, die da letztendlich gezündet wurde. Und dann, das hat dem FC nicht unbedingt in die Karten gespielt. Die haben ja eigentlich einen super Beginn gehabt. Ne? Das war ja direkt nach der Chance von Almada. Ne?
Das gehört ja, es ist ja mittlerweile Pyrotechnik beim FC, gehört zu Folklore, muss man ja fast schon sagen. Ja, kostet den Verein natürlich wieder einiges. Einige sagen, sieht natürlich super aus. es hat den SC meiner Meinung nach schon aus dem Rhythmus gebracht, so ein bisschen, weil am Anfang, die ersten Minuten waren sie voll drin, ne? Auch die Chance seit El Mala. Dann haben sie wieder ein bisschen gebraucht. Klar, sie gehen dann trotzdem natürlich irgendwie in Führung, aber es war irgendwie, es hat dem Spielrhythmus vom FC gar nicht gut getan, in dem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen.
Fand ich nämlich auch. Mhm. Also irgendwie, klar, das hält sich ja normalerweise nicht so lange. Das hatte auch gestern, war kein Wind oder was da. Also,
schlechtes ja, Wetter für Pyrotechnik.
Ja, das ist richtig.
Und schon wieder haben wir die Diskussion an der Backe. Ne? So, da wird wieder natürlich Geld verblasen und warum muss der neue Vorstand da nicht mal mit den Ultras reden und so.
Ja, aber das ist gut, das ist doch ein leidiges Thema.
Ja, also ich glaube, da sind auch alle Argumente schon ausgetauscht. Ich fand halt, also es ist halt rein hypothetisch, ob der FC ohne Pyropause da so hätte anknüpfen können. Ich fand die Anfangsminuten, also bis zur Unterbrechung, ich weiß nicht, ob dem FC das trotz der Chance so recht war, wie das Spiel lief, weil es schon sehr wild war. Also ich glaube, die Räume, die Bayern dann auf außen hatten mehrfach, also sie haben es nicht genutzt, weil es am Anfang offensichtlich die Dringlichkeit noch nicht so da war. Aber ich fand schon, dass gerade, die ersten 3 Minuten, dreimal ein 1 gegen 1 oder so auf den Außenpositionen. Ich glaube, wenn du das Ulise und Gnabry 5-mal gibst, dann wird es 3-mal gefährlich. Dementsprechend weiß ich nicht, ob der wilde Anfang wäre mit dem Paukenschlag natürlich am Anfang unfassbar geil gewesen für alle Beteiligten beim FC, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass es vielleicht, also kann man drüber streiten, ich glaube schon, dass es dem Angriffswillen und dem Elan geschadet hat, aber ich glaube schon, dass es so der Ordnung, die die Mannschaft hatte und wie die Bayern gestartet sind und wie beide aufeinander reagiert haben, taktisch in den ersten Minuten, dass dem FC vielleicht gar nicht so schlecht getan hat, da mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, ein bisschen den Stecker.
Aber jeder konnte sich ja auch auf die Pyrotechnik einstellen. Ja. Jeder wusste ja auch, dass das kommen würde. Ich meine, da gab es ja auch sogar schon Durchsagen im Stadion, ne? Wer da irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat oder sowas. Also es war ja bekannt. Ja.
Also, ja, also von daher müssen wir da jetzt auch nicht noch weiter darüber diskutieren, weil, wie schon gesagt, das eine ewig lange Debatte wird.
Die du brauchst, glaube ich, 3 eigene.
Nichts Sendungen führt. Ja, genau. Lass uns auch noch mal kurz über die Erkenntnisse aus dem Spiel liefern, weil wir haben ja schon festgestellt, du kannst ja nichts verkaufen. Auf der anderen Seite nimmst du ja schon ein bisschen was mit. Du hast ja eben diese Kombi gelobt, Kwasniok Kraus.
Kaminski.
Kaminski. Die beiden verwechsel ich mal mich auf. Natürlich war Kaminski gemeint. Kaminski Kraus in der Zentrale.
Achso, ich habe vielleicht jetzt Kwasniok Kraus, habe ich mal
gesagt. Nein, Kwasniok Kraus habe ich gesagt. Und mich aber vertan und meinte letztendlich.
Ich dachte, jetzt machst du jetzt den Fass direkt schon wieder auf.
Nein, ich mache keinen, um Gottes Willen, ich wollte doch keine künstlichen Sachen erzeugen. Also, nein, ernsthaft.
Hat mir gut gefallen. Ja, Trainer sagte ja auch nachher selbst, dass es halt auch eine Option für die kommenden Spieler ist. Halt.
Sehe ich auch so.
Ja, also. Gut.
Ja, also das könnte man für Mainz, dann war das Bayern-Spiel ja auch wieder für was gut. Ne? Wenn dann du feststellst, dass das Kaminski da...
Ja, vor allem Johannesson ist momentan einfach nicht in Form.
Ne? Nee,
das
auch
kommt auch dazu.
Leider, leider.
Hat natürlich, ist toll in die Saison gestartet. Genau wie ähnlich wie Bülter, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ist irgendwie leider nicht mehr so viel vorhanden momentan.
Ja, also das ergänzt halt, also Kaminski da auf der Position macht vielleicht ein Loch woanders auf, aber man muss dazu sagen, dass er im Zentrum natürlich eine Option reinbringt, die wir so aktuell nicht haben. Also mit seiner Dynamik, mit seinen fußballischen Qualitäten.
Irgendwie spielt er ja überall auch eigentlich ganz gut.
Genau, deswegen.
Deswegen
ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, die man hat, dass er das kann, dass er das auf sehr hohem Niveau sogar kann. Mhm. Ansonsten die Erkenntnisse, also ich glaube, wir werden in keinem Spiel der Saison nochmal nur so 20-30% Ballbesitz haben. Ich habe mir Mainz gegen Heidenheim ein bisschen angetan in der ersten Halbzeit. Das war jetzt nicht die besten 45 Minuten meines Lebens, die ich verbracht habe, das muss ich auch sagen, aber am Ende muss
sehr
man sagen...
Sehr vorbildlich, dass du da...
So, Scouting. Mhm. Die Mainz haben Heidenheim am Anfang unfassbar viel Ballbesitz gegeben. Also ich glaube, wenn die ähnlich reingehen, Urs Fischer Fußball halt, dann können wir uns auf einen ähnlichen Schmank, auf einen ähnlichen Leckerbissen einstellen, wie gegen Union zum Beispiel
genau,
auch
das
schon.
Genau so ein Spiel
und das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob die Geduld dafür ausgeprägt ist, genug beim FC, sowohl auf dem Platz und als auch neben dem Platz. Mhm. Das Ding ist halt, wir haben bis jetzt in diesen Partien nicht gut ausgesehen. Das muss man sagen, wir haben in Augsburg mehr Ballbesitz gehabt, die offensiven Lösungen nicht gefunden. Wir haben gegen St. Pauli deutlich besser gespielt als der Gegner, hatten mehr Ballbesitz und haben erst in der Schlussphase Chancen gehabt, als der Gegner aufmacht. Hm. Gegen Union gefühlt, glaube ich, gar keine Torchance gehabt. Wir sind unfassbar ungefährlich bei Standards offensiv aktuell, um sowas zu knacken. Und wenn die Frage ist halt, wie Mainz in dieses Spiel geht. Wenn Mainz mitspielen will, weil sie auch Punkte brauchen da unten, dann können die Qualitäten, die der FC jetzt auch gegen die Bayern gezeigt hat, nämlich das Umschaltspiel, die Geschwindigkeit, die Wucht, die die Mannschaft dann noch entwickeln kann, die wir auch schon gesehen haben diese Saison, zum Tragen kommen. Ansonsten könnte das eine sehr, 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 sehr Angelegenheit werden.
Sehr Angelegenheit. Du hast eben schon Urs Fischer Fußball erwähnt. Den hätten wir ja auch mal als Trainer vielleicht mal ansprechen können.
Da war nichts dran an den Gerüchten.
An dem Gerücht war nie was dran.
Nein.
Ja, weil viele das ja manchmal heute doch im Nachhinein noch ganz gerne
sehen. War nichts dran, wissen wir sicher.
Würde auch, glaube ich, null zu dem passen, wie der FC auch nur ansatzweise Fußball spielen.
Okay, dann lassen wir es auch ganz direkt weg. Aber wenn wir einmal schon bei dieser ganzen Trainergeschichte sind, müssen wir natürlich jetzt auch nach dem Bayern-Spiel nochmal über das davor reden, weil was da an den Tagen war, das ging ja schon ziemlich ab. Ne? Also seitdem die da aus nach Heidenheim sozusagen ging die Diskussion dann richtig los, nachdem das Plakat gekommen war, Kwasny Jok, diese Verneinung auf Türkisch sozusagen mit diesem Wortspiel. Und du bist ja auch im Trainingslager gewesen, eben mittlerweile fast schon sagenumwobenen Trainingslager.
Der Schlucksee des FC, oder wie?
So ungefähr. Ja, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen auf den Stand bringen, mal ohne jetzt künstlich was zu erzeugen.
Aber es gibt doch nichts zu bereden. Der Trainer hat doch gestern gesagt, das ist alles von außen gekommen, künstliche erzeugte Stimmungsmache. Also ich frage mich, wie er jetzt gemeint hat. Hat er jetzt die Ultra oder die aktive Fanszene gemeint? Hat er die Medien gemeint? Ich glaube,
oder sich selber, oder der im Interview nach dem Testspiel gesagt hat, dass die Tage nicht
gut gelaufen sind. Ich wollte gerade eben sagen, also im Trainingslager war das halt so, der FC ist da halt am Freitagabend angekommen, da war kein richtig kleines Training noch, dann haben sie da Samstag, glaube ich, zweimal trainiert, am Sonntag eine Einheit, ja, und am Montag war dieses Testspiel gegen Lugano halt, ja. Mhm. Ich maße mir wirklich schwierig an, das Training immer so en Detail zu bewerten. Ich weiß ja auch nicht mehr, was die Vorgabe des Trainers ist in solchen Einheiten oder so. Ich habe da jetzt kein grottenschlechtes Training von der Mannschaft gesehen in Spanien. Mhm. Dann bist du bei diesem Testspiel, sagst du, es war jetzt auch nicht keine Offenbarung, dieses Testspiel gegen Lugano. Gut, gewinnen dann irgendwie 2-1. Ich würde das jetzt auch nicht irgendwie, das ist jetzt auch nichts Besonderes gewesen. Ja, und dann stehen wir da halt als Kollegen, die ja mitgereist sind, als Journalisten da und sprechen dann halt mit dem Trainer und der macht dann ja das Fass auf. Ja? Also ja. Ich sage jetzt mal, der erzählt ja dann, dass er die Mannschaft am Sonntagabend in den Senkel gestellt hat, den Standpauke gehalten hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war auch überrascht so ein bisschen, dass er das so öffentlich gemacht hat. Ja? Da muss er sich halt auch nicht wundern, fehlende dass da Hingabe. Irgendwas dann auch losgeht halt. Das war dann halt leider, was heißt leider, dann war das halt auch so, dass auch mich dann halt auch einige Anrufe erreicht hatten. Kannst du dir ja vielleicht auch ungefähr vorstellen, von wem das kommen könnte.
Ja,
dass da einiges im Argen liegen könnte, beziehungsweise dass da der Umgang des Trainers mit einigen Spielern halt zumindest, ja, ich sag's mal, für Verwunderung gesorgt hat halt. Ne?
Also, sorry. Irgendwas hängt da. Naja, auf jeden Fall war aber die Stimmung dann tatsächlich so schlecht, dass man spüren konnte, weil das hat ja auch der Jürgen Kemper die Tage zu uns gesagt. Also, dass man auch jetzt sagen, also dass selbst die Fans mitbekommen haben, habt ihr auch mal mitbekommen, dass die Fans im Dialog mit den Spielern waren, also gerade die Sachen, die im Nachhinein hochkamen, dass sie sich auch bei den Fans beklagt haben über diverse
Aktionen. Genau, und darum ist es ja auch immer so wichtig, dass Journalisten halt auch mit in so ein Trainingslager fahren. Da geht es gar nicht darum, immer was die einzelnen Protagonisten sagen. Diese Interviews sind ja eh mal zigmal gegengelesen, autorisiert und sonst was. Ja. Sondern es geht einfach darum, als Journalist auch mal die Augen offen zu machen, mitzubekommen. Wir sind ja auch dann in diesem Mannschaftshotel und auch da bekommst du ja dann, also im Teamhotel in Spanien, auch da bekommst du so ein bisschen was mit. Einfach mal ein bisschen beobachten manchmal, am Spielfeld, also am Trainingsplatz und so weiter. Und da fallen ja schon so ein paar Sachen auf. Und du hast halt irgendwie gemerkt, dass da die Stimmung nicht gut ist oder im Argen ist. Das ist, ich habe jetzt schon zig Trainingslager gemacht und das kann das, glaube ich, schon ein bisschen vergleichen, meiner Meinung nach. Ja, also
weil das Komische, was dann ja dann auch entstanden ist, ist ja diese ganze Nummer, dass da jetzt neben der Sache, dass der Draht zur Mannschaft jetzt nicht mehr der allerbeste zu sein schien, zusätzlich auf einmal diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Toilettenparolen, um die Scheißhausparolen zu sagen, immer weiter hochkommen von irgendwelchen privaten Geschichten, die mit dem Sport nichts zu tun haben. Ist das auch schon im Trainingslager vor Ort gewesen oder hat das damit überhaupt nichts zu tun?
Diese Geschichten tauchten ja schon vor Weihnachten auf. Halt. Mhm. Ich würde aber erstmal von Geraune reden. Ja? Also ja. Es geht ja auch mal, es ist so viel Unsinn auch im Umlauf, das muss man auch mal ganz klar sagen. Jeder fühlt sich ja auch heutzutage bemüßigt, da auch irgendwelche Kommentare oder was zu wissen angeblich. Mhm. Dann wird noch was dazu erfunden, mehr oder weniger halt.
Ich kenne einen vom FC, einer, der ganz nah dran ist. So in der Art, ne? So das dann Lauffeuer.
Genau, und dann wurde uns natürlich auch zum Teil Journalisten gesagt, warum schreibt ihr denn da nichts drüber? Ja, also ihr habt, ja. Da sage ich den Leuten immer, das ist auch nicht alles so einfach, wie man vielleicht manchmal denkt. Erstmal haben wir auch als Journalisten eine Verantwortung. Ja, wir können jetzt auch nicht irgendwelche Leute kaputt machen, aufgrund von Geraune, so nenne ich es jetzt mal. Und wenn du was schreibst, musst du das schon absolut belegen können. Ja, und wenn du das nicht kannst, dann hast du halt gefälligst die Finger davon zu lassen. Halt, ja. Nichtsdestotrotz, er hat uns natürlich sehr, sehr vieles erreicht. Ich möchte jetzt aber auch gar nicht ins Detail gehen. Es geht auch manchmal einfach darum, es gibt ja auch einen Privatmenschen, ja, und wenn der keine großen Verfehlungen sich leistet, ja, die mit dem, dann hat das auch irgendwie uns nicht zu interessieren. Punkt aus, ja. Also,
okay,
ja.
Kann ja. Ich total verstehen, sehe ich genauso. Bei dir ist es natürlich auch angekommen, du warst jetzt nicht im Trainingslager. Nee. Aber logischerweise bist du auch tief in der Fanszene verwurzelt, ne? Nicht nur als Journalist unterwegs, sondern natürlich auch als Fan. Wie nimmst du das so auf?
Ja, also die schlechte Stimmung oder beziehungsweise die Stimmungsprobleme zwischen Teilen der Mannschaft und dem Trainer, die waren ja eigentlich auch schon im Sommer klar. Also wir hatten eben den Lindmeiner, der letzte Saison aus meiner Sicht der absolute Führungsspieler dieser Mannschaft war, der dann sportlich keine Rolle mehr spielte, der seine Buddies verloren hatte und. Ein paar Leute, die sich auch während der Saison beziehungsweise dann eher Richtung Winterpause beklagt haben über Einsatzzeiten. Luca Waldschmidt, der aus meiner Sicht einen völlig normalen Satz gesagt hat, dass er mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden ist und dass er manche Dinge halt anders sieht als der Trainer, was
und
völlig
da
normal
ganz kurz ist. Muss ich auch noch mal einhaken, dieses Interview, was er da gegeben hatte. Übrigens hat er, glaube ich, dasselbe Interview inhaltlich fast ein halbes Jahr vor uns als Stadtanzeiger auch gegeben, unter Trainer Struber damals noch. Hm. Dieses Interview ist vom Verein freigegeben worden.
Ja. Also das kommt ja auch noch dazu. Und ja. Ich habe mir das nochmal durchgelesen, was soll daran schlimm sein? Also Kwasniok ist selber jemand, der darauf Wert legt, dass man auch mal unterschiedliche Meinungen haben kann und. Und das ist absolut ein unproblematischer Satz gewesen. Mhm. Dann hast du aber auch Ragnar Ache, wo es durchscheint, dass er mit seinen, wo auch teilweise sogar schon Abwanderungsgedanken im Raum standen zumindest und. Also diese ja, Unzufriedenheit, wie der Trainer kommuniziert, wie der Trainer agiert, das hat man schon gespürt, also auch in der Fanszene. Und ich glaube halt gerade mit diesem Geraune, nennen wir es mal so, nehme ich das Wort auf, was Lars genutzt hat dafür, was es so spätestens kurz vor der Winterpause gab, Damit hat sich das noch multipliziert und wir kennen alle Köln. Jeder erzählt hier gerne eine schöne Geschichte, dann wird da noch was dazu gedichtet, dann hier wird das, dann ist auf einmal Milivoje Novakovic auf die Gleise gefahren und nicht Miso Brečko und.
Aber ich möchte auch noch mal ganz kurz einhaken, wenn was natürlich dran sein sollte und
nicht
belegbar ist, dann wird das halt auch geschrieben.
Ja,
halt,
ne? Also ich glaube, da würde ich hier niemals widersprechen. Ich glaube schon, dass es gerade beim Privatleben auch Sachen gibt, die man nicht schreiben muss oder selbst wenn was passiert oder so.
Das hat uns einiges auch einfach gar nicht zu interessieren.
Genau. Und das sind halt ähnliche, also wir haben, ich glaube, es nimmt gerade einen ähnlichen Lauf oder es hat einen ähnlichen Lauf genommen wie die Sachen zwischen Jörg Spatke und Peter Stöger, die kolportiert wurden, die komplett frei erfunden sind, wie ich glaube mittlerweile jeder in Köln wissen sollte. Da wird dann aus einem Problem, das offensichtlich besteht und einem Negativtrend, multipliziert sich das dann mit, da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Sonst kann ich mir das nicht erklären. Ich kann mir nicht erklären, wieso der Waldschmidt nicht spielt und jetzt ist der rausgeworfen worden. Und das ist super schwierig. Und wir haben im Vorgespräch lange darüber gesprochen. Und das Schwierigste daran finde ich aber, und das ist ein Problem, dass der FC sich mit Lukas Kwasniok selbst und selbstbestimmt ins Haus geholt hat, ist, das Problem ist auch nicht, dass es diese Gerüchte gibt. Diese Gerüchte gibt es wahrscheinlich überall, über jeden. Das Problem ist, dass mit der Vorgeschichte, die Lukas Kwasniok hat, egal wie man sie bewerten möchte, der eine bewertet sie härter, vermutlich so wie ich es tue, andere sehen das was lockerer, aber dass das nicht unglaubwürdig erscheint, dass egal was geraunt wird, passiert sein könnte und dass das ein Problem ist in Köln. Und das macht's für den Verein, für die Person auch selber schwierig, weil du kannst im Grunde genommen wenig bis gar nichts dagegen tun, weil ich habe am Wochenende war mit meinen Kumpels auf der Tour, wir haben unfassbar viel darüber geredet. Und ich, das sind alles, die arbeiten in ganz anderen Berufen. Dann bin ich dann als Journalist der denen irgendwie auch das Handwerkszeug erklären muss, was Lars ja auch gemacht hat. Du brauchst mehrere Quellen, du musst es belegen können, etc. Das Schwierige daran ist halt einfach, den Leuten klarzumachen, dass, also selbst ein Dementi vom FC, was diskutiert wurde, macht die ganze Sache halt noch viel schlimmer, weil du würdigst das noch damit und schießt den Leuten. Also kann man auch geteilter Meinung
sein? Also erstmal, da muss ich vielleicht sogar einhaken.
Bitte.
Ich finde schon, es geht jetzt gar nicht darum, dass man als FC auf irgendwelche bestimmten Vorfälle explizit eingeht, aber irgendwann könnte man meiner Meinung nach schon proaktiv werden, wenn man der Meinung ist, der Verein ist der Sache ja nachgegangen, sage ich jetzt mal so, und ist zu Erkenntnissen gekommen, was da im Umlauf ist, das ist aus Sicht des Vereins, das stimmt nicht. Das ist nichts dran. Ja. Klar ist die Gefahr, dass du das Thema noch erhöhst. Das ist mir auch schon klar. Aber wenn ich der Meinung bin, das ist einfach nur Dreck im Umlauf, ja, dann finde ich, als Verein könnte man auch mal da proaktiv tätig werden und vielleicht sagen, es geht gar nicht um die Details, aber die Gerüchte, die im Umlauf sind, werden nach unseren Recherchen oder nach werden jeglicher Grundlage. Du musst ja auch deinen Cheftrainer dann auch irgendwie ein bisschen schützen.
Gebe ich dir recht. Ja.
Ich will jetzt auch nicht als Advokat jetzt hier von Kwasniok auftreten. Darum will ich auch noch mal was Kritisches sagen, jetzt in den letzten Wochen, Monaten, was ich ein bisschen beobachtet habe. Ich finde, also er ist fachlich ein guter Trainer, meiner Meinung nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn eigentlich auch als Typen gar nicht so verkehrt. Jetzt sag ich mal so, er ist ja für uns am Medial auch erstmal ein Geschenk gewesen. Das darf man ja auch mal so sagen. Und eigentlich passt er ja auch so ein bisschen von der Art, so ein bisschen auch, also vielleicht werden das andere wieder anders sehen, aber auch so nach Köln. Ich finde, er neigt halt dazu, immer in vielen Dingen einen Ticken drüber zu sein. Ja. Und da wünsche ich mir auch manchmal, er hat ja auch einen Berater. In Paderborn ist es ja auch schon so gewesen. Da kann ich mich erinnern, aus Sicht vielleicht von Paderborn, nicht aus Sicht von Köln, eine legendäre Pressekonferenz, wo er, glaube ich, beide Torhüter, sowas von öffentlich, dass solche Nummern gehen halt in Köln halt, werden halt anders, haben ein anderes Echo halt, ja.
Ja, ich finde das zum Beispiel, wenn er sowas wie Ganzkörperkrampf jetzt
wiederholt, das kommt natürlich bei den Spielern halt auch nicht gut. Aber ich weiß auch nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Ja. Das bringt halt einfach auch nichts halt, ja. Mhm. Und da wünsche ich mir halt auch mal im Verein beim FC irgendwie so eine Instanz, der ihn auch mal vielleicht mal zur Seite nimmt. Und ich meine, er ist ja auch noch ein relativ junger Trainer, aber auch eine gewisse Erfahrung schon und sagt, Lukas, vielleicht mal einfach mal ein bisschen Fuß vom Gaspedal nehmen oder sowas, ja. Weil du verschaffst damit sehr viele Themen halt auch selbst in einer Medienstadt auch. Ja, ja, einfach bei so einem großen Verein wie dem FC mit 160.000 Mitgliedern. Ja, also,
und demnächst kommt der Karneval. Ne? Und auch das ist ja immer so ein Ding, das hat ja auch beim 11.11. Da hat ja viele Leute gesagt, muss das eigentlich immer sein, dass der FC alles da in der Hinsicht mitmacht? Feierbefehl und sonst was alles.
Ja, ich habe auch, aber auch schon, gut, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, nur ganz kurz am Rande, ja. Diese Weihnachtsfeier vom FC, die habe ich auch schon nicht verstanden. Es geht nicht darum, die sollen ja eine Weihnachtsfeier machen. Ja.
Klar.
Aber warum mache ich die denn am Montag, also 5 Tage vor dem so wichtigen Spiel gegen Union Berlin? Ja. Mach die doch nach dem Spiel oder am Sonntag. Aber ich weiß, ich kann ja auch sagen, warum sie nicht da gemacht wurde, weil die Spieler natürlich alle in Urlaub wollten, nach Dubai und so weiter. Aber dann muss man halt einfach mal 1-2 Tage später nach Dubai
fliegen. Ja, oder man macht da keine Weihnachtsfeier.
Ja,
ja, aber, wenn du die Leute nicht dabei hast.
Ich finde, eine Weihnachtsfeier darfst du auch.
Aber wenn die Spieler nicht wollen und nicht können, dann ist es halt so. Dafür würde ich halt nicht sagen, okay, wir machen das 5 Tage vorm Spiel, vor einem wichtigen Spiel. Ich finde, da gebe ich dir auch recht. Also er schafft sich halt viele Sachen selber dadurch, dass er so ist, wie er ist. Und müssen ja einfach nicht nur das nehmen. Der hat halt auch öffentlich gesagt, dass er den Verein verlassen möchte und der Verein ihn nicht gehen lässt und sowas in Pressekonferenzen. Also man diktiert das halt nicht dem Ostwestfälischen Anzeiger oder wie die Zeitungen da auch immer heißen mögen, in ein Mikrofon, sondern man diktiert das hier halt 20 Leuten und die auf Pressekonferenzen sitzen und das ist innerhalb von 5 Minuten da und du hast 20 Meinungen auf Twitter, in Foren und Gott weiß was. Das ist halt, also so stumpf das klingt, ist halt nochmal eine andere Welt als das, was er bis jetzt trainiert hat. Und ganz, ganz abseits von dem, was passiert ist oder was nicht passiert ist, ist halt das Problem halt, dass man sowas halt alles, also das Konglomerat an Stimmungslage, die da ist, super schwierig aus der Welt bekommt, es sei denn, du hast Erfolg. Also der Kredit ist super gering mittlerweile. Also auch wenn wir noch gut dastehen, also viele auch außerhalb Köln super verwundert darauf gucken. Aber ich glaube, dass nach den letzten Jahren, wo man immer so das Gefühl hat, entweder gibt man den Leuten zu viel und zu lange oder man schafft sie zu früh, die Unzufriedenheit ist gigantisch bei den Leuten, mit denen ich spreche, was fußballisch anbetrifft, was charakterlich anbetrifft, wie er über Spieler redet, ne, den Ganzkörperkrampf eben schon erwähnt, da finde ich halt einfach, wenn ich so über Spieler rede, so ein Interview von Luca Waldschmidt, das musst du dann halt auch einfach abkönnen. Da ist, also mal ganz abgesehen davon, dass da nichts Schlimmes drinsteht, aber das als Außenlöser zu nehmen... Das ist halt auch
kein Zeichen von Autorität am Ende.
Genau, du kannst halt über so über Spieler reden, aber Lars ja auch völlig zu Recht gesagt, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft, unter Markus Anfang war es ähnlich, der hat, glaube ich, eher im Training so mit den Leuten geredet als vor den Medien, inklusive seines Co-Trainers. Ich glaube halt nicht, dass die Mannschaft auf Dauer... Ja, Bock auf sowas.
Werden die nächsten Wochen, wenn es ganz entscheidend sein, natürlich, das sind sie immer, ne, das nächste Spiel ist immer das Schwerste und all das kennen wir alle. Aber es ist ja nun mal, ja genau, aber wir müssen ja nun mal jetzt den Tatsachen ins Auge schauen, dass da hier schon was wabert. Ne? Und das ist jetzt auch nicht automatisch weg, nur weil die einmal ganz gut gegen die Bayern gespielt haben. Mhm. Das heißt, wie könnte der Verein sich denn jetzt am besten dafür wappnen oder was kann man noch machen? Weil gesprochen haben sie ja jetzt schon mit den Ultras. Ich sag mal so, momentan ist so eine Art Waffenstillstand. Ne? Oder wie würdest du das bezeichnen?
Das ist daraus zu hören. Ja, klar, es gab jetzt Gespräche. Es gab jetzt diverse Gespräche halt.
Ja.
Also Lukas Kwasniuk hat ja selbst nicht mit der aktiven Fanszene gesprochen. Das hat er ja selbst auch in der Pressekonferenz so gesagt.
Wild.
Ja,
ja, schwierig, ne?
Also ich meine, klar, es ist jetzt wirklich ein bisschen läppisch, wenn ich das jetzt sage, aber klar, du musst Samstag, wenn du Samstag meinst, hast du natürlich schon wieder eine andere Grundstimmung. Wenn du das aber verlierst, dann ist es echt. Also es gab ja schon die Stimmen, dass dann halt der Kwasniuk gehen müsste, wenn sie Samstag gegen Mainz verlieren. Nein, da bin ich, habe ich andere Informationen.
Ich auch nicht,
das ist nicht der Fall. Es wäre auch extrem frühes Eingeständnis des Scheiterns, muss ich ganz ehrlich sagen, halt. Ne? Es ist ja halt auch der erste Trainer gewesen, den Thomas Kessler geholt hat. Und wenn der jetzt schon Mitte Ende Januar schon Geschichte ist, auch im Zuge seiner ganzen Geschichte, seiner persönlichen Geschichte mit der Beförderung halt auch zum Sportgeschäftsführer. Nee, es wäre auch nicht gut, wenn Lukas Kwasniuk so früh scheitern würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde es nicht, also würde ich nicht begrüßen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Ja, aber es muss, klar, ich meine, es muss da wieder Ruhe reinkommen. Ne? Also, ja, ich glaube, in diesem Konglomerat, diesem Umfeld, ist es schwierig zu arbeiten halt einfach dann. Halt, wenn immer permanent da irgendwie immer Unruhe, Druck auf dem Kessel ist und so weiter halt. Ne?
Ja, habe ich da auch schon mal gesagt, sportlicher Erfolg. Dann ist mehr oder weniger erstmal Ruhe.
Ne? Ja, wer siegt hat, wer trifft hat recht, wer siegt hat recht. Klar. Ist halt leider so. Ich finde, muss nochmal sagen, Waffenstillstand ist ein sehr hochgenommener Begriff bezüglich Fanszene und Lukas Kwasniok.
War natürlich nicht so gemeint.
Ich weiß, ich will auch eher darauf hinaus, dass selbst auch mit, vielleicht kommt noch ein weiteres Plakat gegen die Bayern oder so. Ich glaube, das, was man mit dem Plakat erreichen wollte, hat die Fanszene ja satt und genug und über Gebühr erreicht. Das muss man einfach sagen. Also das war ja schon dieses Ey, ne? Ja. Leute, guck mal hin, und da ist Unzufriedenheit vorhanden und auch nicht nur extern, sondern auch intern offensichtlich. Am Ende, ich finde interessant, also ich glaube nicht, dass das mein Spiel in irgendeiner Form jetzt ein Endspiel sein wird. Dafür war es jetzt auch einfach auch in Heidenheim nicht schlecht genug. Das muss man halt auch einfach sagen. Auch von der Moral her, die Mannschaft gezeigt hat. Am Ende muss das Spiel eigentlich auch sogar gewinnen, fast noch auf der Zielgeraden. Also ich bin eher gespannt, was passiert, wenn das über den Sommer hinausgeht, weil dann musst du nochmal umbauen eigentlich. Also du musst halt dann. Also wenn es so ist, wie es zu sein scheint, dass es mit gewissen Teilen des Kaders nicht passt und eine Art und Weise und auch charakterlich nicht passt, also das muss ja jetzt nicht Schlimmes sein, dass der eine das Riesenarsch ist und der andere der liebste Kerl der Welt. Es gibt einfach Leute, die passen nicht zusammen. Auch eine Ansprache vom Trainer kann nicht passen bei Spielern. Da müsste man ja wieder 6, 8, 10 neue holen. Und da bin ich mal gespannt, ob man den Vertrauensbonus Lukas Kwasniok gibt, je nachdem, wie die Saison läuft. Aber das ist super weit in die Zukunft geguckt.
Ja. Voraussetzung ist natürlich, dass du den Klassenerhalt schaffst.
Ja, genau.
Da muss man mal ganz klar sagen, also der Kader, bleibe ich dabei, und das sehen auch andere ja auch so,
kann er schaffen.
Der muss in der Lage sein, irgendwo zwischen 12 und 15 zu landen.
Ja, man sieht ja auch die Konkurrenz. Also man unten, wir haben jetzt in Heidenheim gespielt, da haben sich auch andere schwer getan. Es ist jetzt nicht so, als ob die so abgeschlagen mit 0 Punkten letzter sind oder so. Ich sehe auch also wenn die Konkurrenz jetzt so unfassbar stark wäre, dass ich sage so, oder stärker als wir, ne? Das Ding ist, wir haben am Anfang der Saison, als wir hier saßen nach Freiburg, wir haben nicht so gut gespielt, wie wir gepunktet haben. Und wir haben am Ende der Hinrunde nicht so gut gepunktet, wie wir gespielt haben. Du musst das Spiel gegen St. Pauli gewinnen. Eigentlich ist Union ein klassisches 0-0-Spiel. Dann hast du 4 Punkte mehr, dann beschwert sich gar keiner. Dann ist diese Serie weg, etc. Haben wir aber nicht, weshalb der Trend eine Katastrophe ist. Das muss man auch einfach sagen. Und dafür ist das Spiel, deswegen sage ich einfach, das Spiel am Samstag ist existenziell für wie die Saison läuft. Weil wenn das schief geht, dann brennt's richtig. Der Kredit ist nicht da, den der Trainer hätte haben müssen für so eine Phase. Dann gibt's ja auch interne Beweggründe, warum man sich nicht trennen könnte, selbst wenn man sich trennen wollen würde oder so. Gibt ja alles, ne? Ist ja nicht nur, sie leben ja nicht im luftleeren Raum, die Leute. Und dann,
was für Gründe sind das?
Ja, aber du hast ja völlig zu Recht schon gesagt, ist der erste Trainer, den Kess aussucht, der ist jetzt die Beförderung, das wäre ein Eingestehen des Scheiterns. Wir hatten dasselbe Spielchen mit Keller und Struber letzte Saison, dass dann am Ende beide gehen mussten, weil der Sportgeschäftsführer den Trainer nicht opfern will und. Es gibt ja natürlich Sachen, die da noch mit reinspielen, als die reine Leistung und die reinen Punktestände. Und dann bin ich mal gespannt, wie die nächsten Spiele dann ablaufen, weil das wird halt. Wenn du dann Geduldsspieler hast, wird es halt echt schwierig, das den Leuten zu verkaufen. Wir haben 11 Spiele am Stück nicht gewonnen, aber bis zur 75. haben wir das im Griff und dann kommt vielleicht Said El Mala endlich auf den Platz und so. Das ist halt für das Gesamtkonstrukt und die Stimmungslage halt
klar, das Katastrophe. Also das ist die Gefahr, die ich sehe, dass halt dann vielleicht sogar eine toxische Atmosphäre entsteht, halt, die dann die eigentlichen Vorteile, die der FC hat, dann auch mit dem Kader vielleicht, dass es dann besser ist, als einige Konkurrenten da unten drin zunichte macht.
Ja. Halt, ne? Also der FC steht ja nach wie vor ganz gut da. Ne? Weil mir gerade jetzt die Halbserie ist ja jetzt offiziell beendet. Ne? Also man kann ja eigentlich auch nochmal eine kleine, was man sonst auch immer macht, eine Hinserienbilanz ziehen. Und die ist ja nicht total negativ. Ne? Also man kann ja schon sagen, der FC steht ordentlich für einen Aufsteiger. Der Trend ist halt momentan total negativ und die Stimmung allgemein.
Genau, also du hattest ja angefangen mit 7 Punkten, super. Ne? Mhm. War am Anfang, muss man auch so ein bisschen Glück dabei. Ne? Also auch, wenn ich an Mainz denke oder Wolfsburg, ja. Aber du hast ja natürlich dann, das sind 3 Spiele gewesen, 7 Punkte. Und aus den nächsten 14 Spielen hast du dann 10 Punkte geholt. Das ist natürlich ein Schnitt, mit dem du am Ende, wenn das so weitergehen würde, nicht in der Liga bleibst. Da bist du absteigen halt. Ne? Und wahrscheinlich, also ja, an anderen Mannschaften punkten ja unten ja auch nicht gerade wild. Ne? Aber du siehst es ja jetzt am Wochenende. Ich glaube, FC hat 5 Punkte Vorsprung, ne? auf Mainz, 17-12. Ne? Ich meine, wenn du das gewinnst, dann bist du 8 Punkte vor Mainz. Ja? Also jetzt müsste ich ja den Phrasenschein natürlich reinschmeißen. Aber klar, wenn du das verlierst, ist Mainz auf 2 dran. Ja? Und daran siehst du ja mal, wie wichtig dieses Spiel ist.
Ja, halt, ne? Es ist halt alles sehr eng. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, auch die Stimmung auf der einen Seite dadurch erklärbar, weil halt dieses Punktepolster, du kannst ja immer sehen, wie es peu à peu weniger wird, wie immer mehr abgeknapst wird. Ne? Ich meine, wir haben mal vor Gladbach gestanden mit relativ vielen Punkten. Gut, die sind jetzt wieder vor uns, aber...
Haben ordentlich auch ein bisschen was zu beigetragen, dass wir vor
uns... Ja, genau. Haben aber gestern auch nicht gerade überragend gespielt, mal vielleicht den Stammbuch geschrieben. Aber na gut, wie auch immer, dieses Ganze, was am Anfang so positiv angefangen hat, wurde halt immer weniger und... Gut, jetzt haben wir natürlich zweimal, ich glaube, wir sind gar nicht mal so schlecht aus dieser Winterpause rausgekommen, weil Heidenheim fand ich ganz okay. Hätte es eigentlich auch gewinnen müssen, vielleicht auch, ja, doch müssen, habe ich ja schon gesagt. Aber auf jeden Fall waren die Chancen da, du hättest das gewinnen können. Und auch gestern war es okay, also man muss jetzt nicht in die totale Panik ausbrechen.
Deswegen meine ich ja, wir haben, das hat Lars ja auch gesagt, haben einfach ein bisschen Glück gehabt. Ich fand die Spiele nie so richtig überzeugend, selbst wenn wir gepunktet haben. Freiburg, die ersten 35 Minuten haben wir, glaube ich, gar nicht am Spiel teilgenommen, haben einfach nur hinten drin gestanden und sind den Freiburgern hinterhergelaufen. Gewinnst am Ende 4-1, jeder jubelt, alles gut. Wenn es eine Welt gäbe, wo man Leistung und Punkte trennen könnte, glaube ich, sind wir halt gar nicht so auf einem Auf und Ab, wie es punktetechnisch halt erscheint. Oder eher einem erst auf und dann ab. Was man halt auch immer noch begreifen muss, und das hast du eben auch gesagt, wir sind Aufsteiger. Und das ist eine Mannschaft, auch wenn sie verstärkt wurde und aus meiner Sicht der Kader auch gut genug ist, die Liga zu halten, ein Kader, der Anfang Mai noch Probleme hatte, Jan Regensburg zu schlagen und es nicht geschafft hat.
Ja, aber das ist schon verändert.
Es ist natürlich schon verändert, aber auch das braucht ja Zeit. Du kannst ja nicht einfach, bin dann immer bei meiner Lieblingsphrase, die mir andere immer entgegenhalten, ist ja kein Fußballmanager. Kannst nicht 8 neue, 12 neue holen, und das funktioniert direkt. Das hat am Anfang ganz gut funktioniert mit ein paar Leuten, die überperformt hatten. Wir hatten im Vorgespräch Lund und Sebulonsen genannt, die so ein bisschen dann eine Leistungsdelle hatten, weil sie auch auf dem Niveau dann auf Dauer spielen mussten.
Sebulonsen kommt wieder.
Genau. Und auch Lund, war gestern ordentlich. Nur du merkst halt schon, dass die das in der Vergangenheit auf dem Tempo, in der Intensität nicht gewohnt waren auf Strecke. Das muss alles wachsen, neuer Trainer auch, ne? Kommt ja auch dazu, der Bundesliga auch nicht kennt, wie so manch anderer in dem Kader. Und dafür, also wir sind überragend gestartet, danach ging es punktetechnisch ordentlich in den Keller, aber dafür stehen wir nach 17 Spieltagen, finde ich, immer noch ordentlich da und gut da.
Wir das brauchen Ding einfach ist halt, jetzt mal einen Befreiungsschlag.
Genau, das ist halt das Ding. Fußball ist ein Spiel, also Saisons sind häufig eine Serie. Wann hast du die Serie, wann nicht? Ob du die Klasse hältst oder nicht? Ich glaube, der FC Augsburg ist das perfekte Beispiel dafür häufig. Die sind dann, verlieren 5 am Stück, sind dann jeder denkt, das ist das, endlich ist es das Jahr, dass der FC, FC Augsburg
ansteigt. Ja auch.
Und dann gewinnen die halt 3 am Stück. Und dann schießen die sich da irgendwie wieder auf Platz 10. Und genau sowas brauchst du halt. Du musst irgendwann es schaffen und besser Samstag als irgendwann später, diesen Negativtrend zu brechen, weil das ja auch was mit dem Kopf macht. Ich glaube, Lars war auch schon dabei, als wir so Saisons mit Uwe Rappolda hatten, wo es halt ewig nicht klappte mit einem Sieg. Und das macht ja auch was mit Mannschaften.
Und ich verweise an dieser Stelle gerne mal auf das Buch von unserem im Urlaub sich befindlichen Julian Witzel und mir, Fahrstuhljahre, weil du mir das gerade schön das Stichwort gegeben hast. Wir haben nämlich nicht mehr allzu viele Leute und ich glaube auch nicht, dass wir nochmal nachdrucken müssen. Das heißt, wenn ihr noch das Buch haben wolltet über die Jahre 2000 bis 2025, wo wir alles nochmal haarklein auseinandernehmen, und zwar an dieser Theke 3 Meter weiter rechts, Julian und ich, dann bitte schlag zu, es sind nicht mehr allzu viele da. Und für den Fall, dass ihr denkt, Mensch, gab es ja schon mal ein Thekenphilosophenbuch. Ja, auch das gibt's noch, das erste Thekenphilosophenbuch mit Thomas Wagner über den Fußball allgemein. Da, das musste ich jetzt noch werbetechnisch loswerden.
Wir können fast bei QVC anfangen, wir beide. So als bestimmt.
Keine Ahnung, ich
guck sowas. Kongeniales Duo im Verkaufen von Sachen.
Ja. Ja, ich habe dich jetzt ein bisschen schamlos unterbrochen, nee, aber gut. Das passte so schön.
Alles gut, nee, aber das ist halt genau das. Man muss auch immer gucken, ein bisschen, wo man herkommt. Ich bin kein Freund davon, dauernd diese Erwartungshaltung zu zitieren in Köln, die ja auch wieder ein bisschen so bei Lukas Kwasniok in der Pressekonferenz vor dem Spiel durchschien. Ja,
aber da muss ich jetzt auch mal... Entschuldigung, das mit der Erwartungshaltung...
Das kann ich auch nicht mehr hören.
Ja, deswegen sage ich einfach. Deswegen. Ich glaube schon, dass die Leute hier in Köln auch geprägt durch die letzten 2-3 Jahrzehnte schon echt demütig
sind. Ja, klar. Ja.
7 Abstiege.
Ja. Deswegen sage ich einfach, das meine ich nicht damit, aber man muss halt schon gucken, man kann auch nicht erwarten, also man kann nicht denken, dass man jetzt in die erste Liga kommt und selbst so Gegner wie Werder Bremen oder sowas, die halt, was weiß ich, seit in 40 Jahren nur einmal abgestiegen sind
immer,
oder so.
Was dann immer von außerhalb behauptet wird, immer dieses, wenn der FC mal 1-2 Mal gewinnt, da immer, ich glaube, die Leute, klar, feiern die das und können vielleicht als irgendwie anders als woanders halt, und das ist ja auch gut so, aber ich glaube, viele sehen das dann doch immer noch mit einem Augenzwinkern.
Ja, klar, ja, natürlich. Also, ja, deswegen meine ich das auch einfach. Das Fass,
ist halt so Schubladendecken.
Genau, das Fass muss man dabei nicht aufmachen. Deswegen.
Dass die Stimmung hier so ist, wie sie gerade ist, ich glaube, das hat sogar damit zu tun, was die Leute auf gut Deutsch gesagt, die Faxen dicke haben von diesem ständigen Absteigen. Ja. Also ich habe sie dicke. Ich will eigentlich jetzt nicht noch irgendwie einen 8. Abstieg irgendwo dokumentieren.
Das darf ja auch irgendwann also, nicht mehr sein.
Du musst einfach jetzt mal aufhören. Ne? Ja. Und du musst irgendwann mal diesen gordischen Knoten durchschlagen. Und deswegen ist man vielleicht auch so sensibel, dass man sagt, okay, jetzt muss aber aufpassen, jetzt geht doch wieder Richtung runter und so, dass man dann schon eher mal ja vielleicht ein bisschen unruhiger wird. Ne? So, und Kessler hat es die Tage ja selbst gesagt, die Leute sind natürlich auch ein bisschen durch die letzten Jahre sensibilisiert. Und das kommt halt nicht von ungefähr, dass dann Stimmung hochkommt, nach dem Motto, hey, das geht schon wieder nach unten in die Richtung. Und der FC hat oft genug in den letzten 20 Jahren solche Stimmungen verneint und am Ende sind sie doch abgestiegen.
Das kommt ja meistens aber auch nicht mal aus dem heiteren Himmel, sondern leider ist es auch oftmals auch selbstverschuldet gewesen.
Ja, das haben wir jetzt auch feststellen dürfen. Ja. Aber das ist ja für euch ja auch nichts Neues.
Und das ist ja auch nicht eine Fügung des Schicksals. Oftmals ist halt leider,
hat er echt
schon sehr viel
dazu selbst beigetragen. Es sind nicht die Medien, es sind nicht die, also die Jungs spielen auf dem Platz. Ne? Und es sind auch nicht die irgendwie der böse DFB, der dafür gesorgt hat. Nein, der FC hat sich selbst immer in diese Abstiegsprobleme gebracht und ist selbst abgestiegen.
Man hat natürlich immer Einflüsse von außen und sowas, das ist klar. Aber ich sage dann immer, das hat ja, genau wie bei den Fans, das hat immer, die Medaille hat ja zwei Seiten. Mhm. Und keiner von den Leuten beschwert sich, wenn sie hier, wenn sie mal Erfolg haben und sie auf den Schultern durch die Straßen getragen werden oder auf einem Betonauto gefeiert werden, beklagen sich auch nicht, oh, die sind so emotional und die leiden und die feiern so mit dem Verein, sondern das nehmen sie immer gerne mit. Und dann die Schattenseite, und ich finde es gerade ja noch nicht mal schlimm.
Dann spielt schon von mir aus in Wolfsburg
oder Augsburg. Genau. Ja, und keiner von denen ist gezwungen worden, mit der Pistole am Kopf für den ersten FC Köln spielen oder trainieren zu müssen.
Das muss auch geil sein für diesen Verein.
Ja, natürlich. Entschuldigung, Also Stadion, ich habe eben bei sowas
eine Wucht dahinter.
Ja. Also, und das ist halt eben das. Selbst wenn du gestern siehst, und ich fand die Stimmung nicht sonderlich gut dafür, was da auf dem Platz gezeigt wurde, übrigens von beiden Seiten, die Bayern haben auch schon deutlich bessere Auswärtsauftritte akustisch hingelegt. Das war, also ich finde A, die Stimmung nicht schlecht, und B, ist halt einfach, wenn man mal sieht, was da abgeht, wenn der FC auch nur halbwegs seriös arbeitet und halbwegs ordentlich auf dem Platz performt, das sucht in Deutschland, glaube ich, also da gibt es keine 4-5 anderen Vereine, die das in der Form liefern können. Also auch durch die Stadt weg. Also es ist ja nicht nur, was im Stadion abgeht. Also ich glaube, jeder, der in Köln rumläuft, weiß, wie die Leute dann beim Bäcker begrüßt werden, wenn sie
jetzt hier... Du brauchst ja nochmal abends irgendwo in eine Kneipe gehen und irgendeiner legt die Hymne auf.
Ja, genau.
Also das ist ja so ein Effekt, der dann sofort eintritt. Ne? Und also das ist, also ja... Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber am Ende macht genau das auch Spaß. Dafür ist ein Talk ja auch da zum Podcast. Und wir wollten aber am Ende noch mal einen Blick auf Mainz werfen. Mit einer kleinen, vielleicht Vorahnung, wie es laufen könnte. Und natürlich mit einem Tipp, den du hier noch loswerden musst.
Also ich dachte ja schon, ich hatte damit gerechnet, dass der FC ein ganz gutes Spiel gegen Bayern macht. Bayern dann auch eigentlich ganz gut.
War es ja auch, Das habe ich selbst nicht irgendwann eingesehen, die Nacht.
Ich habe bei Mainz habe ich so die Befürchtung, dass es ähnlich wie gegen Union laufen könnte. Ja? Ich sage aber bitte einfach mal jetzt bitte in die Kamera, tut bitte euch einen Gefallen, also jetzt, ich spreche jetzt mal vielleicht mit der Mannschaft, euch einen Gefallen, den Fans einen Gefallen, uns allen einen Gefallen, bitte schlagt einfach Mainz 05 am Wochenende.
Ja, es ist halt einfach, kommen,
ne? Es ist einfach für die Stimmung, wäre das echt extrem wichtig halt. Und auch für den weiteren Verlauf der Saison, wie du schon sagtest, halt, das ist echt schon, ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, aber schon wegweisend. Ne?
Also, okay. Jetzt musst du noch einen Tipp loswerden.
Nein, ich bin eigentlich bin ich ja, was meine Lebenseinstellung auch ist, bin ich halt grundsätzlich optimistisch. Komm, ich sag einfach mal, wir gewinnen. Erstmal der 1. FC Köln.
Ja, ja.
Ich bin ja Journalist, ja.
Der ja, ist klar.
Der 1. FC Köln gewinnt 2-1.
Mhm. Okay.
Ich bin ja normalerweise immer so der Meckerrentner und der Pessimist schlechthin, aber ich glaube halt früher Brustlöser, wie man so schön sagt in der Ticker-Fachsprache. Und dann 3-0, 3-1, 3-1.
Oh, 3-1. Schon recht optimistisch. Ja. Also ich bin für das Spiel eigentlich so ein bisschen sorgenvoll, muss ich ehrlich gestehen. Aber da ich nicht gegen den Verein tippen kann, es geht einfach.
Ja, aber
da
sind wir uns ja ähnlich so ein bisschen. Ne?
Also sag ich jetzt mal, dass es wird, du hast schon 3-1, 2-1, das sind meine Tipps gewesen. Ja, nehme ich mal so ein schmutziges 1-0, ganz dreckig, irgendwie so ein abgefälscht. Ich habe auch gedacht, irgendwann muss doch auch bei uns mal so ein abgefälschtes Ding reingehen.
Dafür müsste man ja
schießen. Oder ein Weltklasse-Tor schießen. Ja, also irgendwie so ein...
Können wir nehmen.
Christopher Lund mit der Hacke, den Skorpion oder sonst was. Ne? Also das müsste doch auch mal gehen.
Wenn das passiert, gebe ich dir wirklich einen Abend frei.
Ja. Hör mal, ich auch gestern, ich habe ja 2-1 für den FC gegen Bayern getippt und bis zur 71. Minute habe ich fest daran geglaubt. Auch ein Grund, warum ich so sauer war.
Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr gelacht habe, als du Leverkusen 3-0 oder so für den FC
getippt hast. Ja, stand 2-0.
Und dann stand 2-0
für den FC. Ja, und so ein ähnliches Gefühl hatte ich nämlich gestern auch, weil ich wollte das für heute natürlich dann mitnehmen. Ich hätte mir dann auch hier, hätte mich mit der Senfte reintragen lassen. Aber das hat nicht geklappt. Naja.
Schön, die Champions League immer beim Einlaufen.
Genau, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, damit bedanke ich mich bei euch.
Danke nochmal für die Einladung.
Danke. Lars, danke schön. Thomas, danke schön. Julian ist nächste Woche natürlich wieder da. Er darf jetzt auch wiederkommen, weil er war das letzte Mal in Urlaub auf Malta, glaube ich, als der FC 4-1 gegen HSV gewonnen hat. Und jetzt haben wir ihn wieder in Urlaub geschickt, diesmal in Skiurlaub, aber hat bisher noch nicht
funktioniert. Wie oft der Mann Urlaub macht.
Ja, er kommt aber dann vor dem Spiel schon wieder und ist, glaube ich, im Spiel dann schon im Stadion. Also von daher, Julian, nächste Woche sehen wir dich dann auch wieder. Ja, dann danke ich mich nochmal und macht es gut, ihr alle da an den Bildschirmen und an den Endgeräten, wie man so schön sagt. Bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen. Ciao.
Ciao, ciao.
Danke dir nochmal.
Das waren die FC-Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.